Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Love mit Alex und Tom. Heute wieder mit einer Ländervorstellung, nämlich Rabenstein. Dazu haben wir zwei tolle Gästinnen eingeladen, nämlich Julia und Markus, die beide dieses Land bespielen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, genau. Wir freuen uns total, dass ihr auch relativ spontan Zeit hattet, heute dazu zu kommen. Wir fangen mit unserer klassischen Frage an. Wie seid ihr zum Bespielen dieses Landes Rabenstein gekommen?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich hat es einige Jahre gedauert, bis ich das Land gefunden habe. Ich habe zuerst in Westdeutschland gespielt, so sagte man damals noch, und hörte dann, dass quasi die Orga nur zwei Straßen weiter wohnt, und bin dann auf kleine Lapis von denen gefahren, und dann hieß es ja, dann mach doch mit im Verein. Und so kam ich dann um 2000 kam ich dann in den Verein und bekam dann auch relativ bald die Kampagnenleitung.
Oh, wollte das keiner übernehmen, hat gesagt, hier hast du. Oder wie ist das gekommen?
Ich habe die Kampagne nicht einfach so überbeholfen bekommen, sondern das hatten wir am Anfang mit dem damaligen NSC des Königs, haben wir die Kampagne weitergesponnen und uns abgesprochen, was wir so im Jahr machen wollen, was wir als Information rausgeben und wohin sich die Kampagne entwickelt. Aber im Lauf der Jahre ist dann der Verein ein bisschen eingeschlafen, und dann habe ich das peu à peu komplett übernommen.
Mhm. Julia, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du zu Rabenstein gekommen?
Also ich habe 2001 angefangen zu spielen, generell mit LARP, und bin damals Markus begegnet. Und das hat die Charaktere von Anfang an tatsächlich zusammengeführt. Und dann bin ich so auch in diesen Rabensteiner Spielerkreis reingekommen. Das heißt, mein erster LARP-Kreis, in dem ich mich bewegt habe, damals mit meiner damaligen Elfe, war dann tatsächlich auch einfach Rabenstein.
Alles klar. Und wie ich das höre, ist das auch direkt ein Verein. Haben die das damals so entschieden, sich direkt eintragen zu lassen?
Ich bin 2001 zu Rabenstein gekommen. Und damals bin ich auf meinem ersten Con, also auf dem ersten Abenteuer-Con, auf dem ich war, auch einfach Markus begegnet. Und dann mit dem damaligen Charakter, den ich gespielt hatte, was war eine Elfe. Wir waren ja noch jung und frisch, da ging das noch. Da bin ich ihm dann halt auch gleich hinterhergelaufen und wurde sein Magierlehrling. Und dann bin ich so dann auch in die Rabenstein-Gruppe reingekommen, die ihn hier in Berlin gespielt hat. Und habe die halt auch kennengelernt und war dann auch auf deren Cons, die zu dem Zeitpunkt auch noch vermehrt stattgefunden haben, seitens der Fraternitas Covorum, die damals noch existiert hat und als Verein. Und ja, so hat man halt das Land auch schon damals mit seinen vielfältigen Charakteren, die rumschwirrten, kennengelernt.
Genau, und nachdem das dann ja so ein bisschen eingeschlafen ist, haben wir jetzt vor kurzem auch nochmal gesagt, wir gründen wieder einen neuen Verein, die Waldraben, um gebündelt unter einem Vereinsdach nicht nur dieses Land, sondern auch zum Beispiel Akron mit zu betreuen.
Mhm. Und ihr sitzt dann alle zusammen in Berlin hauptsächlich, auch mit der Spielerschaft?
Zum größten Teil, naja, Berlin, Brandenburg, so alles, was so drumherum ist um Berlin, gehört auch noch mit in die Spielerschaft. Und wir haben auch einen norddeutschen Klüngel als die Elfenspieler, die da oben noch sind. Die sehen sich auch mit als Rabensteiner zum Teil.
Ja. Mhm. Ja, das stimmt, genau. Wir haben noch die Eldamar, die im Norden sitzen und auch schon seit 2003 fest zu Rabenstein als Hintergrund gehören.
Das sind die Elfen?
Genau, das sind die Elfen. Ja. Elfenspielgruppe. Mhm. Die ist ja auch noch aktiv.
Ja, ich erinnere mich, ich habe die mal getroffen. Wo liegt denn so dieses Rabenstein? Ihr seid Teil der Mittellandkampagne, ist das richtig?
Richtig. Da sind wir eigentlich seit Anfang an. Und Rabenstein liegt im Herzen der Mittellande. Also Das kann man eigentlich nicht übersehen, wenn man die Karte vor sich hat. Das ist südlich von Akron und die anderen Nachbarländer sind Steding, die Nordland-Clans, Meltron, Drakara, Taskar. Habe ich Akron schon erwähnt?
Ja, das ist übrigens in den Herzen von den Mittelmännern.
Nee, ihr seid etwas über den.
Na gut.
Ja, Akron ist ja auch ziemlich zentral, das stimmt. Wie können wir uns euer Land topografisch vorstellen? Wie stellt sich die Landschaft so dar?
Wir bespielen quasi in der Vorstellungswelt so Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen nach unten und nehmen auch diese topografischen Gegebenheiten mit in den Hintergrund. Das heißt, wir haben ganz unten, das ist jetzt geografisch nicht korrekt, im Südwesten mit die höchste Erhebung, den Brocken, und haben ansonsten Wälder, Wiesen, Auen, Felder. Also das ist einfach, wir bespielen, was das Land angeht, eine mittelalterliche, feudale Gesellschaft, die den Boden bestellt, so wie er jetzt auch ist.
Mhm. Was ist denn Rabensteins Hauptstadt?
Das ist Barlinum. Kriegt man ja raus, was der Hintergrund dazu ist.
Mhm. Und wird in eurem Land auch aktiv Handel betrieben?
Ja, sehr viel, weil Rabenstein ist bekannt für seine liebevolle Steuergesetzgebung und das Geld muss man ja irgendwie verdienen.
Liebevolle Steuergesetzgebung, das ist sehr schön ausgedrückt.
Steuern für alles.
Ja.
Ah, das kenne ich.
Und Strafgesetzbuch, da geht es auch um ganz viel Gold.
Richtig, weil es ist ja schlecht, wenn man die Leute wegsperrt, dann kosten sie ja nur. Wenn sie aber ihre Sachen bezahlen können, dann können sie ja weiter produktiv sein.
Verstehe. Wird der Handel dann halt auch über die Hauptstadt abgewickelt oder gibt es noch andere Städte, die da eine Rolle spielen?
Der Handel, der wird über ganz viele Städte abgewickelt. Wenn man einen Gesandten spielt von seinem Grafen oder Herzog, dann machen die ganz viele einzelne Handelsverträge. Die ältesten Handelsverträge, die ich im Scan mit drin habe, die sind schon über 20 Jahre alt. Aber jetzt vor kurzem haben wir das ein bisschen gebündelt. Das ist auch dem lieben André mit zu verdanken. Wir haben die Vereinigte Rabensteiner Handelsgesellschaft. Mhm. Und die tritt dann im Sinne der Ostindien-Kompanie quasi als großes Konglomerat auf, wo ganz viele Rabensteiner Handelsgesellschaften drin gebündelt sind, sodass wir noch mehr Bedürfnisse im Ausland befriedigen können und noch mehr Taler in die Staatskasse. Mhm.
Gibt es einen Hauptexport-Import-Schlager bei euch?
Ja, als erstes fallen einem immer die Spreewaldiner Gurken ein. Aber die bringen natürlich nicht ganz so viel Gold. Nein, wir haben im Süden des Reiches haben wir sehr fleißige Waffenschmieden und Rüstungsmacher, weil wir da auch die Metalllagerstätten haben. Aber ansonsten trinken wir auch gerne einen guten Tropfen Obst, Wein oder Schnaps, den wir auch gerne dann als Geschenk mitbringen.
Mhm. Oh, okay.
Apropos Schnaps. Auf wen trinkt ihr denn so? Also wer regiert eigentlich dieses Land voller Steuern?
Ja, das sind ja nicht nur Steuern, ja. Aber nein, gerne wird natürlich ein Trinkspruch auf König Maximilian mindestens einmal am Abend erhoben.
Okay. Eine Monarchie also?
Korrekt. Genau. Rabenstein ist ein monarchisch geprägtes Land mit einem König an der Spitze, dem König Maximilian dem 14. Also seit vielen Jahrhunderten regiert dieses Königshaus. Mhm. Vermutlich bisher nur Männer, aber wir werden mal sehen, was die Kampagne jetzt in Zukunft vielleicht mal so bringt.
Ich habe da schon einen Plan.
Ich sehe schon. Tschüss, Maximilian. Hallo, neue Regentin. Ja, so eine Burg ist in der Nacht schon echt dunkel.
Es bleibt immer ein Königshaushand. Aber er hat ja Sohn und Tochter, also wir werden sehen.
Bald hat er nur noch Tochter, ich verstehe.
Ansonsten gibt es halt noch Herzogtümer und Grafschaften. Und die Grafen sind tatsächlich auch anzutreffen. Also nicht viele, aber einige davon sind auch auf Reisen.
Okay.
Und die haben natürlich noch eigene politische Ziele, sage ich mal, oder auch Handelsziele, die sie halt so haben, Kontakte, die sie knüpfen. Das ist zum Teil sogar bespielt. Noch nicht alle, aber wir arbeiten dran.
Mehr Steuern,
ja. Für das Land. Oder für den König. Mehr Geld für den König.
Ja, der muss ja nicht alles erfahren, habe ich gelernt. Wer hilft denn eigentlich so dabei, bei diesem System? Ihr sagtet, Grafen sind bespielt. Habt ihr eine aktive Ritterschaft, die auf Reisen ist? Habt ihr Fürsten, Herzöge, Barone? Wie darf ich es mir oder wie dürfen wir es uns eigentlich vorstellen?
Nun, das ist natürlich findet man Ritterschaften auf Reisen, die sind und auch nicht adlige Bürger und Tunichtgute, die sind auch gerne auf Reisen, aber wie das Land sich steuert, das sind dann natürlich dann die Grafen, Herzöge und Ritter oder Freiherren, gab es auch schon auf Reisen.
Gibt es ganz
und
viele.
Und die bespielen natürlich auch ihr Hintergrundland, das ist quasi eine Innenkampagne in Rahmstein, dass man seine eigenen Gebiete mit bespielen kann und den Leuten auch sagen kann, hey, du wohnst hier und das sieht dann ungefähr so und so aus. Du hast diesen Weiler, der Fluss geht bei dir durch, da hast du dann gewisse Fischereirechte und darfst das und das machen. Das wird sehr liebevoll gerne ausgearbeitet.
Inklusive der Steuern. Ich habe verstanden. Ich werde da wieder drauf zurückkommen, weil das hat mich wirklich nachhaltig verstört.
Ansonsten gibt es halt an aktiven Ritterschaften gibt es tatsächlich gerade einige, die unterwegs sind. Davon reisen auch mindestens zwei in die Turognai, also nach Travonien, nicht nach Travonien.
Ja, genau, wir gehen ja nach Travonien, nicht in die Turognai.
Genau, ansonsten, also das hat man einmal den Herrn Henrik, dann hat man, der trägt Rot-Weiß, dann hat man den Herrn Jaromir von
Karkovi,
das kann ich mir nicht merken, der trägt Blau-Weiß, dann gibt es Liston, der ist tatsächlich schon sehr lange auf Reisen und auch sehr bekannt, der trägt Rot-Schwarz und hat einen Drachen auf dem Wappen, der ist, den trifft man halt immer wieder an. Dann gibt es noch einen Blau-Weiß, das ist von Zweischwinge. Die reisen nicht ganz so viel, aber wenn die reisen, haben die tatsächlich in ihrer Gruppe auch häufig mal ein Ork als festen Bestandteil. Und halt auch Priesterschaften, die halt auch auf Reisen sind. Also da ist tatsächlich relativ viel los. Wir haben jetzt frisch angefangen mit, also vor ein paar Jahren angefangen mit so einer Heckenpenner-Truppe, sage ich mal.
Beste Truppe.
Heckenpenner, also eine Viganten haben wir sie genannt. Ja, da ist auch alles drin vertreten. Und ganz frisch seit letztem Jahr auf Reisen ist eine Feentruppe. Auch aus Rahmstein. Haben wir noch was?
Ja, die Akademie haben wir noch mit ihren, ganz vielen Sitzungen, wo man beschließt, wie man jetzt bitte als nächstes den Pfannkuchen wendet. Oder die Eldamar-Elfen, die der Natur sehr nahe stehen. Ja, die kann man so treffen. Ja, naja, wir haben doch Sitzungen in der Akademie, wo beschlossen wird, ob wir jetzt in den Wald gehen, ja oder nein. Geheimes Stimmrecht, nicht geheimes Stimmrecht.
Da gibt es bestimmt auch Steuern.
Ja, nee, die Akademie ist steuerbefreit.
Dann nennt man das dann
das ist das interne Förderprogramm.
Tribut oder so.
Vielleicht bringen die das ja in Blutopfern da. Quatsch. Also ihr seid befreundet mit Akron, habe ich rausgehört.
Ja.
Wir sind verheiratet mit Akron. Wir haben gerade jetzt zu Pfingsten war das, ist tatsächlich die Gräfin Beatrix von Barrenlin, das ist auch eine Grafschaft in Rahmstein unterwegs gewesen, in Steding, zusammen mit ihrem Gemahlen, Lehnsherrn Ronzo Klamides von Hertenbruch, also den Lehnsherrn von Akron, einen der Lehnsherren von Akron. Das ist eine Ehe, die halt aus einem Friedensschluss von einem gemeinsamen Manöver, sagt man, vor, ich glaube 2003 war das, wo sich um eine Stadt geprügelt wurde, friedlich geeinigt natürlich. Und da wurde damals halt eine politische Hochzeit gemacht und da waren wir jetzt gerade ganz frisch wieder unterwegs und haben das wieder aufleben lassen.
Mhm. Das heißt, ja, okay, Akron liegt ja auch relativ nah. Welche Länder sind euch noch so freundlich gesinnt, mit denen ihr vielleicht auch spielt?
Nun, wenn nicht die Entfernung mit den Clanslanden so weit wäre, würden wir auch gerne mit denen noch mehr spielen natürlich und auch mit vielen anderen Ländern. Aber ja, Drakara liegt noch um die Ecke, auch von der Spielerschaft sind es auch mit Berliner. Die Stedinger, mit denen spielen wir ja auch. Und Drakenstein und Ohl sind so die, die mir so ad hoc eingefallen sind.
Ja, das sind halt die aktiven Spielerschaften, die auch in Berlin sind, wo man sich halt auch verabredet. Also, dass man auch gemeinsam oder sich auf Konz halt trifft, gemeinsam einlädt oder gegenseitig einlädt.
Mhm. Aber es dürfen auch andere Leute kommen, außer oder macht ihr das dann nur für euch?
Nee, wir sind eigentlich immer sehr offen.
Also es findet jetzt keine Konz statt, wo nur diese Länder eingeladen werden, sondern halt einfach, man sucht da schon einfach die Gemeinsamkeit oder den Kontakt, wenn man weiß, Drakenstein geht da hin und man hat Zeit, geht man da halt auch hin. Ja, das, ja. So ist das ja, um dann halt auch IT auch den Kontakt zu pflegen mit den Ländern halt untereinander.
Ja.
Ja, mein Ritter Hendrik ist ja mit einer Drakensteiner Ritterin verheiratet. Also wir machen ja auch eine, ja, ist ja richtig politische, nee, es sind gar nicht politische Hochzeiten in dem Fall, es sind ja wirklich Liebesheiraten.
Dass es das doch gibt.
Das hat sicher eine Steuersparnis.
Bestimmt.
Und was sind eure so Feinde? Habt ihr irgendwie, dass ihr sagt, hey, wenn die Leute aus Samarkand kommen, die müssen alle verrückt sein. Da ist immer Sonne.
Siebenhafen ist tatsächlich ein Land, das sich nicht so beliebt gemacht hat in Ramstein. Aha. Wobei, das muss jetzt nicht unbedingt jeden Siebenhafener betreffen, sondern eher noch manche mit sehr radikalen Ansichten, wo es drin heißt, dass Feen halt umgebracht werden müssen oder gejagt werden müssen. Länder, die in unser Land oder Besucher, die in unser Land kommen und Orks auf sich töten, sind auch nicht so beliebt. Also da gehört es schon dazu, dass man sich halt an die Rahmenstände Gebräuche halt hält und da sind Feen wie auch Orks gehören halt mit zur Landschaft. Und da wird eher ein bisschen so in die Richtung darauf geachtet, dass man die dann halt wieder nett rauskomplimentiert.
Ja, aber wenn es jetzt um wirklich verfeindete Länder geht, ist natürlich einfach an die Torognei.
Gut. Der Elefant stand im Porzellanladen. Ich habe ihn nur nicht erwähnt.
Ja, also die zieht sich auch durch unsere Geschichte. Und auch wenn das keine offiziellen Kriegszüge gewesen sind, in manchen Chroniken gibt es da immer wieder Vorstöße, die dann heldenhaft abgewehrt wurden oder wo man Verluste beklagte oder wo man dann auch Briefe an den König geschickt hat. Wieso hast du uns nicht unterstützt? Sie standen schon vor Stadt XY, um das Spiel da zu bereichern. Also das hatten wir von Anfang an eigentlich. Das, solange ich mich daran erinnern kann, hieß es, das ist eigentlich im Süden da der Feind und deswegen ist da auch ein Bollwerk an Festungen, was wir an anderen Ländergrenzen eigentlich so nicht haben. Aber nein, ich glaube, theoretisch würden wir uns aufgrund des Handels vielleicht besser sogar mit noch Taskar verstehen, aber das ist, ja, aber nein, da ist natürlich die Grenze auch stark gesichert, weil die ja so gerne Sklaven holen. Nein, aber die Torognei, das ist schon an sich, wenn es so ein Feindbild als Land geben muss, dann ist es an sich das, ja.
Wenn ihr Gruppierungen habt, wo ihr sagt, hey, die zahlen mindestens den doppelten Steuersatz, dann wären die jetzt auch ganz passend.
Ja, solange es keine Untoten oder Dämonen sind, dann ist das in Ordnung.
Wie ist das mit Rassen im Land? Jetzt sagtet ihr, die Orks gibt's, die Feen gibt's, Menschen gibt's vermutlich auch. Dann habt ihr sogar die Eldamar als Elfen bei euch wohnen. Wen gibt's denn sonst noch? Was ist denn gängig? Was wird denn bespielt bei euch in der Spielerschaft?
Ja, na Menschen allen voran. Wenn ich das jetzt nach Zahlen sortiere geistig, dann kommen nach den Menschen die Orks und ja, dann Elfen und ein paar Zwerge. Also die Feen kann ich nicht einsortieren mengenmäßig, weil die haben ihr Interesse für Rahmstein neu entdeckt und bieten ihre Dienstleistungen und ihre Wünsche gerne an, aber man weiß noch nicht ganz, wohin das Ganze so führt. Ja, es soll auch ein paar Halblinge geben.
Wie ist das mit verbotenen Rassen? Gibt's da Dinge, wenn die Rabensteinerin von Welt sieht, rastet sie völlig aus?
Da gibt es bestimmt ganz viele Rassen, die wir gar nicht kennen. So Echsenwesen oder so etwas in der Richtung, das kennen wir nicht. Ja, da wüssten wir gar nicht, wie wir damit umgehen. Als verbotene Rasse haben wir eigentlich nur die Joe. Ja, das, da wurde dann auch in der Kampagne immer so gesagt, Rabenstein ist, was das Underdark angeht, uninteressant. Da gehen nicht so wirklich Wege lang. Natürlich gab es das früher auch mal, so mit Chaka Trakeel und so, aber ja.
Der reist ja nicht mehr. Okay. Das ist sehr übersichtlich, was ihr quasi nicht erlaubt habt.
So als Nachfrage, okay, Drow sind doof, aber ich denke mal, Dämonen und das übliche Viehzeug auch. Also wo macht ihr da die Grenze?
Ja, das hatte ich ja davor schon, dass wir Untote und Dämonen, das wird an sich auch nicht geduldet. Also das ist böse und oder sage ich mal, sehr von sich eingenommen und passt nicht ganz in die Wertvorstellung. Das heißt nicht, dass es die gar nicht gibt, weil wenn man sie nicht erkennt, so den fähigen Untoten oder die schaffen es ja auch, sage ich mal, die Menschen zu täuschen. Und damit spielen wir natürlich auch.
Allerdings. Ihr habt die Tax-Free-Akademie erwähnt, also die steuerfreie Akademie. Das heißt, ich nehme an, dass es dann halt auch ein bestehendes Magiesystem gibt. Wie läuft das da bei euch?
Ja, die altehrwürdige Akademie Rahmsteins wird nicht nur bespielt, sondern sie bildet auch aus und gibt demnächst auch mal wieder eine Akademie-Con. Wir können irgendwie fast alles mit der Magie darstellen und die Magie ist auch ein wichtiger Punkt, auch in der Landesverteidigung. Allerdings gibt es natürlich da auch verbotene Schulen, nämlich so die Nekromantie und die Dämonologie. Wir machen uns nicht mit dem Feind gemein.
Also nicht das zweckheiligte Mittel und man schlägt dann mit den eigenen Waffen zurück, das ist dann out.
Nein, bei uns ist auch dieses sogenannte Höllenfeuer. Das ist auch, also Schießpulver haben wir in Rahmstein nicht.
Gibt es eine bestimmte vorherrschende Magieart, die eher propagiert wird? Oder wie kann man sich so das Akademie-Leben vorstellen? Spezialisierst du dich in Feuer oder Elementar oder macht ihr alles?
Da machen wir alles. Da haben das, je nachdem, wie die Magierichtung ist, findet man sich an den Lehrstühlen wieder. Und wird da angeleitet. Also da schließen wir niemanden aus, sondern die Akademie hat allerdings eine Zugangsvoraussetzung. Und zwar, man muss die Magie aus eigener Hand weben können. Das heißt, nicht mit Paktpartnern oder Ähnliches an die Akademie kommen, sondern man muss schon selbstständig befugt sein, auf seinen Magiepool zuzugreifen. Und nicht, also wir wollen nicht fremde Wesen plötzlich drin haben, die sich darüber dann freuen.
Ja. Da wir jetzt ja letztens frisch unsere Magiefolge draußen hatten, gibt es bei euch eine Vorstellung davon, wie Magie grundsätzlich funktioniert?
Ja, magisch.
Magie, tu, was du willst.
Also sowas wie, gibt es da halt auch so ein Netz, aus dem du dich bedienst, webst oder was? Ist das so Kleinstpartikeln quantenphysikmäßig um uns herum? Habt ihr da schon, gibt es da einen einhelligen Konsens, wie ihr das interpretiert oder darf jeder so, wie er möchte?
Also im Endeffekt ist es, dass jeder seine Magietheorie hat, wie er es gerne möchte. Das ist auch soweit in Ordnung. Im OT sehen wir halt, Magie ist unser Leitspruch. Das heißt, jeder kann es unterschiedlich benennen, aber im Kern ist es halt die Magie, um die es halt geht. Ob es jetzt der Elementarmagier ist und der halt die Elementarfäden sieht oder Elementare ruft oder was auch immer, oder der Hermetiker, der irgendwelche in die strikten Netze webt oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob Hermetiker Netze weben. Aber total tolle Pentagramme im Boden zeichnen muss oder so. Das sei jedem selber überlassen. Als Spielleitung in dem Augenblick darf sich jeder so entfalten, wie er möchte. Wichtig ist halt, dass er halt eine Erklärung hat für das, was er tut. Also er selber, der Spieler oder die Spielerin, sollte halt wissen, was denn sein Charakter da wirklich für eine Magie tatsächlich verwendet.
Mhm. Ja, gerade auch damit wir als SL dann auch direkt auf seine Sicht der Welt eingehen können. Weil es nützt mir ja nichts, wenn ich sage, ich mache ein Gewebe, was sich wie ein Panzer um jemanden, um mich bindet, damit Schläge abgehalten werden. Okay. Durch das Webmuster werden wir nicht als SL plötzlich sagen, nein, das sind die Winde der Magie, die dich jetzt da geschützt haben. Und wir gehen halt direkt immer auf das Bild ein. Und das halten wir auch in Time so, dass jeder sieht seins so und das wird dann so ein bisschen ausdiskutiert und manchmal nach Schwachstellen abgetastet. Aber das ist dafür immer eine sehr belebte magische Diskussion.
Mhm. Ja, das glaube ich. Das finde ich gut. Also ich finde das, glaube ich, sehr spielerfreundlich, da die Konzepte offen zu lassen. Obwohl mir bei der Bezeichnung Winde der Magie ganz andere Sachen in den Kopf kommen. Aber na gut, das muss jeder für sich wissen. Entschuldigung.
Ich war gerade in einem Land, da gibt es dann halt eine Magietheorie vorherrschend. Da heißt es dann halt, du musst irgendwie die Elemente dieses Landes nutzen. Und dann passt das aber vielleicht einfach gar nicht zu deinem Charakter, irgendwelche fremden Elemente zu benutzen, weil du mit Elementen gar nichts am Hut hast. Und deswegen ist da wirklich ein Rahmenstein, ist halt wirklich der Grundtenor ist, Magie ist Magie ist Magie. Und der Spieler, wie halt auch dann sein Charakter, müssen halt wissen, in welcher Form sie Magie ausüben. Oder sie werden damit dann halt auch im Spiel konfrontiert, dass sie das halt noch nicht wissen. Und dann werden sie halt ausgebildet, wenn wir die Möglichkeit haben.
Wenn ich jetzt bei euch auf so einem Akademie-Con bin, ich muss gestehen, ich war bisher bei euch auf keinem ausgeschriebenen richtigen Magie-Akademie-Con. Was dürfen sich SpielerInnen darunter vorstellen, was da so passiert? Oder für wen wäre das interessant?
Das kommt darauf an, ob wir das als Akademie-Con ausschreiben oder die Akademie nur als Köder benutzen. Aber ansonsten hat es was mit Ausflügen in die Natur zu tun und um zu sehen, was man da so testen kann oder auch tatsächlich Unterrichtseinheiten in den einzelnen Feldern, wo man seine Steckenpferde drin findet, so in der Teleportationsmagie, in der Ebenenkunde oder in der Schutzmagie. Da kann dann jeder sich so austoben und dann seinen Unterricht gestalten.
Ihr bietet Akademiespiel auch wirklich als so eine Art Weiterbildungsmaßnahme an?
Ja. Also ist zumindest geplant, das demnächst mal wieder zu tun.
Genau, also wenn wir halt mit der Akademie auf Reisen gehen, dann wird auch irgendeiner von uns, alle haben natürlich nicht immer Lust dazu, aber irgendeiner von uns auch eine Lehrstunde abhalten. Und ich sag mal jetzt, wenn ich das jetzt mache mit der Magierin, dann ist es halt wirklich sehr, sehr eingehend auf den Charakter, weil die ist halt wirklich für Metamagie. Dann geht es wirklich um die Diskussion zur Magie selber, ne? Wenn dann aber, weiß ich nicht, der Lehrstuhlinhaber für Ebenenmagie loslegt, dann weiß ich nicht, ob wir mal ein Portal aufmachen. Er nickt. Ja, also sowas könnte halt rein theoretisch passieren. Ne? Also das,
aber nicht neben den Akronern ein Portal aufmachen.
Nee, die Akroner verstehen nichts von Magie, glaube ich. Die müssen nicht alles erzählen.
Das schweigt sie. Besser genau, ist das.
Da haben wir jetzt drüber geschwiegen. Gut. Gibt natürlich keine Ebenenmagie.
Julia kann da nämlich sehr gut trennen.
Was war denn der besonderste Moment in der Rabensteiner Geschichte auf Con, den ihr quasi so bespielt habt in Rabenstein? Der denkwürdigste oder so?
Also mir fallen zwei Gegebenheiten ein und das eine, das kenne ich nicht selbst, aber davon wird heute noch berichtet, wie die Spieler mit dem Dämon K das erlebten, wie er sie quasi aus der Burg hinaus komplimentierte, nachdem er ihr Vertrauen erschlichen hatte und dann ihnen so 15 Augenblicke Zeit gab, die Burg zu räumen, und wer das dann nicht geschafft hat, der ist da auf Burg Rabenstein geblieben. Und das hatte auch große Kampagnenauswirkungen. Das waren dann diese Dämonenkriege. Und ja, das war einschneidend.
Also über den Fall von Burg Rabenstein, da redet man heute noch. Weil sind damals, ich weiß gar nicht, wann das war, es war noch vor meiner Zeit tatsächlich, aber da sind damals viele Charaktere gestorben.
Umso schöner war es dann natürlich auch, Und daher kommt dann auch noch diese enge Verbundenheit mit den frühen Akroner Räuber, sagt man nicht, Verbündeten.
Gesindel war das Wort, was du suchtest.
Nein. Den Elfkreuzern.
Den tapferen Elfkreuzern, die damals, und seitdem rührt halt auch diese Freundschaft mit drin, weil sie dann mitgeholfen haben, diesen Dämon dann zu vertreiben. Und der Dämon K. ist seitdem auch in den Bleikammern unter der silbernen Stadt eingesperrt und ärgert sich noch heute, dass er verloren hat und hört ständig Astarte gefällige Gebete. Ja, das ist eine Geschichte, die immer erzählt wird. Und ja, die andere Geschichte, die fanden wir persönlich sehr schön, die hatten wir als Con gemacht. Das war ein kleiner Zeitplot, wo wir dieses täglich grüßt ein Murmeltier gemacht hatten, wo bekannte alte Charaktere plötzlich erst einmal gestorben sind. Mhm. Und die Spieler damit, die danach anreisten, diese Situation vorfanden und dann mit sich ringen mussten, oh, wir müssen jetzt wirklich einfach mal einen Tag zurückgehen. Und sie durften ihnen die ganze Zeit nichts sagen. Ja, und das hat sie wirklich sehr gefordert. Das fand ich eigentlich war eine sehr spannende Con.
Okay.
Was sagst du denn, Julia? Oder findest du jetzt irgendwie eine Dungeon-Con gut? Oder?
Es ging ja um einschlägige Ereignisse der Geschichte.
Ja, nee, aber die Geschichte, das war natürlich der Fall und die Wiedereroberung von Burg Rabenstein.
Wie ist es denn bei euch mit Religion? An was glaubt die Rabensteinerin denn eigentlich so?
Guck mich nicht an. Ich guck jedes Mal, wenn es um Glauben geht, sage ich jedes Mal, ja, es gibt ein Buchglaube, ja, und wenn der Priester sagt, ich soll mein Bein knien, dann knie ich mich hin. Ja.
Gut, du bist sehr hörig, das ist toll. Wir haben natürlich die große Religion, das ist der Zwei-Götter-Glaube, der Götter an das Geschwisterpaar Argyr und Lyxag.
Und sie übten sich in der Herrschaft der Erde. Und sie üben sich heute noch.
Ja, natürlich ist es, auch Götter können mal fehlbar sein oder sie haben etwas ganz anderes im Blick, was wir jetzt noch nicht erkennen. Genau, das ist so die Religion, die man in ganz Rabenstein antrifft. Natürlich gibt es auch am Rande so eine Naturreligion mit Druiden und Hexen, aber ja.
Was das Land halt auch noch ausmacht, zusätzlich zu diesem Zwei-Götter-Glauben, ist die örtlichen, wie heißt denn das, wenn man, weiß ich nicht, Kekse rausstellt und Milch?
Feen?
Nein, ja, das auch, aber...
Aberglaube?
Aberglaube, der örtliche Aberglaube, genau, das ist es tatsächlich. Das heißt, jedes Gebiet hat halt seine eigene Geschichte und da trägt sich dann halt auch so verschiedene Riten, da tragen sich verschiedene Riten einfach mit. Na, da ist jetzt, sage ich mal, Kekse rausstellen und Milch ist das eine, aber es gibt halt, weiß ich nicht, wenn man in Gebieten über Gebiete spricht, die halt mehr so im Harz verhaftet sind, dann hat man da halt auch mit Bergen und Berggeistern zu tun. Das gehört halt auch alles mit zur Geschichte und wird halt liebevoll auch von den Leuten, die das dann da bespielen, auch berücksichtigt oder halt von uns als Orga auch in Plots verarbeitet.
Mhm. Wie ist es mit Religionsfreiheit? Also dürfte der Aretrock-gläubige Dämonenanbeter in seinem privaten Garten zu seinem dunklen Gott beten? Oder sagt er, wenn das rauskommt, ist er mindestens tot. Und er muss Steuern zahlen drauf.
Gibt es denn noch Aretrock? Ich dachte, da sind die Akroner rüber. Ist das nicht akronische Aretrock?
Nein, die sind danach drüber über das Land. Aber es gab ja immer so einen Gott.
Ach so, nein. Also wir sind sehr tolerant in der Religionsausübung von anderen. Das ist gestattet. Es steht nie außer Frage, dass die zwei Götter die Hauptreligion sind. Auch nach diesem Fall von Burg Rabenstein haben ja die Akroner dann die Stadt Pozzopimi mit in die Verwaltung bekommen und stellen dort den Freiherrn. Aber so Dämonenkulte im Garten, sowas gibt's immer, aber das wird dann auch nicht mehr mit klingender Münze gelöst, sondern da ist dann ja schon eher das Schwert oder das Fallbeil oder die die Religionstruppen ganz hinterher. Sowas gibt es nicht. Also sowas sollte es nicht geben. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt, da habt ihr recht.
Ihr habt ja schon die Eldamar als eine der ansässigen Gruppen erwähnt und auch so andere kleine Gruppe wie eure, verdammt,
jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Genau, die Giganten.
Du meinst die Giganten.
Eure Heckenpenner. Jedes Land sollte eine Heckenpenner-Gruppe haben, bin ich fester Meinung. Und halt auch zum Beispiel die Gruppe, die mit dem Ork reist und solche Sachen. Gibt es da noch andere Gruppierungen, die erwähnenswert wären?
Naja, die Magier reisen zusammen, die Ritter reisen gerne zusammen, die Elfen reisen da, die Heckenpenner. Manchmal reisen sie auch alle zusammen. Das ist dann auch manchmal sehr überraschend, wie viel man doch eigentlich so an Spielern beherbergt. Und das gibt dann auch immer ganz anderes Spiel. Aber ich glaube, ich habe bestimmt jemanden vergessen, aber das ist dann nicht mit böser Absicht.
Ja, alles klar. Ja, glaube ich auch nicht. Die Steuereintreiber, die Gruppe der Steuereintreiber.
Das könnten wir bei den Giganten reinpacken.
Genau.
Lieblingsfigur der Steuereintreiber. Der lässt sich jeden Tag Geld geben. Das wäre mein Job. Toll.
Also wir haben tatsächlich für die Giganten, ne, also die Giganten, die nehmen ja auch Aufträge an, von einfachen Bewachen. Allerdings nur so weit, dass man nicht sein eigenes Leben wirklich grob in Gefahr bringt. Aber wir haben dann auch, gibt es Quittungsblöcke, wo dann die einzelnen Leistungen abgerechnet werden, damit wir das ja auch dann der Steuer dann hintergeben können. Also wir arbeiten dann wirklich so mit einer Rechnungslegung. Das muss dann alles die Magierin immer machen.
Ja. Die arme Magierin. Ja,
mit doppelter Aktenführung.
Genau, aber die ist jetzt nicht arm. Ja, die kriegt, das
musst du nicht verraten.
Das muss ich nicht verraten, dass du das ganze Geld einsammelst. So.
Sehr schön. Wenn jetzt irgendwie SpielerInnen bei euch da einsteigen möchten, in welchen Gruppen halt auch immer, wünscht ihr euch von denen besondere Skills?
Spaß am gemeinsamen Spiel. Möglichst viel In-Time sein.
Also wir spielen tatsächlich innerhalb unserer, innerhalb des Landes nicht intrigant gegeneinander. Da mag sicherlich gerade auf der Adelsschiene der eine oder andere unterschiedliche Interessen verfolgen, aber als Rahmensteine halten wir halt zusammen. Na, das ist uns tatsächlich wichtig. Wir sind jetzt nicht die ganz krassen Konfliktspieler. Und dementsprechend ist das Ziel immer das gemeinsame Spiel. Es ist. Es ist ein High-Fantasy-Land, das heißt, es ist grundsätzlich alles möglich. Ja, das ist jetzt, dass die Feentruppe dazugekommen ist, lockt natürlich auch zum Glück auch schon andere Spieler an, die auch Feen spielen und da dann halt einfach überlegen, dass sie da halt mitspielen können. Im Prinzip kann sich jeder ausleben, solange wir halt zusammenspielen.
Ja. Was darf ich als Außenstehender, wenn ich jetzt mit RabensteinerInnen zu tun habe, beachten? Ihr habt ja schon erwähnt, bitte nicht auf den einen Ork hauen, der da mitkommt. Gibt es noch so andere No-Gos vielleicht, auch vielleicht positive Sachen, die ihr sagt, damit könnt ihr bei uns vielleicht punkten oder das tut ihr besser nicht? Also nur die Sachen, die bekannt sein dürfen, ihr müsst jetzt keine interner Preis geben.
Wenn man an der Rittertafel sitzt als Außenstehender und sich an die Rahmensteiner dann ranspielt, dann sollte man sich nicht abfällig gegenüber dem Konzept Adel an sich äußern, sonst wird man da nämlich eigentlich auch rausgeworfen oder Schlimmeres. Weil das geht einfach nicht. Das ist grob unhöflich und das muss man sich auch überlegen.
Ja.
Sowas gab es auch schon.
Okay.
Das geht dann am Feuer. Da kann man dann über die Adeligen herziehen, wenn man beim Pöbel rumsitzt.
Mit der Heckenpenner-Gruppe.
Ja, da wäre ich vorsichtig, aber so grundsätzlich ja. Das ist, es muss halt zum Spiel passen.
Ja.
Na, also was wir, denke ich, auch einfach gar nicht mögen, ist diese typischen Pöbelbauern, die halt immer pöbeln. Ja, die kommen halt rein und pöbeln schon rum, haben keinen Respekt vor Spielkonzepten. Mhm. Sondern es geht immer um den gegenseitigen Respekt, den man halt gegen jedem hat. Und das erstmal miteinander spielen und im Zweifel zur Seite nehmen und sagen, mir passt das nicht. Aber ich denke, das ist so das Wichtigste. Respekt gegenüber, Wertschätzung des Konzeptes jedes anderen.
Ja, cool, danke.
Ja, und man kann von uns auch kein klares Historismusspiel erwarten. Bei uns haben die Frauen auch die gleichen Möglichkeiten oder auch mehr. Sag ich mal, es gibt auch weibliche Ritter, männliche Ritter. Es soll auch einen Ork-Ritter geben.
Ah, wir arbeiten dran.
Aber da ist es jetzt nicht so, dass es bei uns nur die Burgfräulein gibt oder ähnliches. Nein, da sind wir anders, da haben wir alle Möglichkeiten.
An wen muss ich mich wenden, wenn ich bei euch mitspielen will?
Ja, an mich. Oder okay. An jeden anderen, aus den, wenn man die aus den Spielgruppen trifft, da braucht es jetzt von mir auch nicht die Erlaubnis, sondern die Spielgruppen, die sind alle autark und können auch eher sagen, hey, dann spiel auch gerne mit. Wir finden eine gemeinsame Con. Oder wenn man sagt, ach, ich möchte ganz gerne mit in den Verteiler, dann kann man mich auch anschreiben. Und ich gebe das Ganze dann auch weiter oder frage danach, möchtest du mit in die Facebook-Gruppe oder in den Discord?
Und jetzt eine potenzielle Neuspielende, wie kontaktiert ihr euch? Gibt es da so einen generellen Weg? Habt ihr eine Homepage, an Discord? Gibt es irgendwas, wo man sich grundsätzlich hinwenden kann?
Ja, grundsätzlich haben wir auch eine Homepage. Ich gucke mal kurz nach, was man da drin sieht. Da kommt man, also bei Rabenstein-Larp kommt man auf jeden Fall schon mal auf unsere Wiki. Mhm. Und es gibt eigentlich auch eine Homepage, aber das ist noch mit im Aufbau begriffen, mit der Vereinsgründung gerade im Entstehen.
Okay, das heißt, wir werden in den Shownotes dann einfach eine E-Mail-Adresse angeben, wo man dann die aktuellen Links bekommt. Okay. Das ist das Leichteste, wenn sich Neuspielende aus Norddeutschland oder wo auch immer her sagen, hey, ich möchte in Rabenstein Feensalzen und Steuern zahlen.
Nee, Feensalzen ist...
Oh, entschuldige, keine Feensalzen, böse und keine.
Das hat sieben Hafen gemacht, das ist nicht cool.
Würdet ihr euer Land als einsteigerfreundlich bezeichnen?
Ja.
Ja, also man muss jetzt nicht die Adelsranglisten auswendig können, das kann man sich alles erarbeiten. Mhm. Nein, wir sind sehr, sehr einsteigerfreundlich.
Okay, damit wäre ich fragenlos glücklich.
Ja, ich auch.
Und würde dann tatsächlich hier...
Ha, mir ist noch was eingefallen. Das habe ich bei der Magie ganz vergessen. Menschen können in der Regel keine Heilmagie.
Okay.
Okay.
Das ist den Priestern vorbehalten oder den Hexen oder so, oder den Elfen. Das hat was mit den zwei Göttern zu tun. Die haben da ihre Hand drüber.
Ja. Ist das von euch sozusagen ein Outtime-Konzept, was dann nur gewährleistet, dass jemand nicht die eierlegende Wollmilchsau spielt als Magier, sondern dass es so ein bisschen aufgesplittet
wird? Das wird bestimmt mit reingespielt haben. Das ist eine ganz alte Konstruktion, die wir weiter aufrechterhalten haben. Und dass man dann sagt, das Leben ist göttlich und das kriegen die Magier meistens nicht.
Mhm. Also gerade wenn wir selber Kunst machen, achten wir sehr, sehr darauf. Das soll nicht heißen, dass wenn da jetzt der Heilmagier um die Ecke kommt, dessen ganzes Konzept besteht aus Heilung, ja, dann wird auch dieser seine Nische bei uns finden und da werden wir auch ganz, das haben wir auch schon gemacht, mit dem dann direkt ins Gespräch gehen, sodass er sein Charakterkonzept weiter fortführen kann. Ja. Also wenn wir selber Veranstaltungen machen, achten wir da selber drauf. Mhm. Dass wirklich nicht jeder heilen kann, also gerade einfach nur Magier heilen können. Wenn wir ja dann den Heilmagier-Spieler haben, es gibt ja wirklich auch Charakterkonzepte, die darauf berufen, dass sie Heilmagier spielen, dann gehen wir ganz individuell mit dem wirklich ins Gespräch. Und da können dann auch ganz tolle Sachen bei rauskommen. Der wird dann halt schon ein bisschen besonders betreut über die Veranstaltung, dass er halt irgendwie spielen kann, aber gleichzeitig auch merkt, dass Rahmenstellen so ein bisschen anders tickt. Mhm. Na, es ist einfach vom Grundkonzept her so, ich gebe zu, früher, vor 20 Jahren fand ich das total blöd. Mittlerweile finde ich das halt auch als Magierspieler sehr gut, einfach da auch eine Einschränkung zu haben, die man auch dann immer wieder auch in Konflikt im Spiel halt tragen kann. Es ist immer ganz besonders gut, wenn der Priester dann neben einem steht und man dann einfach mal hier tauscht. Ne? Ja.
und sage, du mach mal was.
Gut. Dann hat es mich sehr gefreut, dass ihr zu Gast wart bei uns, zu Rabenstein, dem Land der Steuern des Königs.
Und, ja, das ist eine gute preußische Staatskultur.
Ja, genau. Das auch. Hauptsache, die Akademie ist steuerfrei. Ja.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Es hat uns riesig gefreut, genau.
Danke für die Einladung.
Und wenn ihr Hörende Fragen habt, dann oder Wünsche, Anliegen, dann alleslab@posteo.de. Ja,
der Tom freut sich auf Zuschriften.
Wir freuen uns natürlich.
Der ist ganz heiß auf,
ja,
Post. Schon ganz traurig, dass er keine kriegt.
Nein. Natürlich auch, wenn ihr über Land oder ein anderes Thema mit uns reden wollt, wendet euch an uns. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, bis bald.
Auf den nächsten Folgen. Tschüss.
Bis bald.